Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Der Jazz ist eine Selbstverständlichkeit im Kulturleben in Deutschland und auch in anderen Ländern. Es gibt ganz alte Fans und ganz junge Fans und es gibt alles Mögliche dazwischen. Und selbst die Menschen, die keinen Jazz mögen, würden wahrscheinlich sagen, ja, diese Musik gehört einfach dazu. Aber ist das wirklich so selbstverständlich? Wäre nicht auch eine Welt ohne Jazz denkbar? Nicht, weil keiner mehr diese Musik hören will, sondern weil die Musiker sich verweigern. In letzter Zeit gab es ja von den Interessenvertretungen der JazzmusikerInnen in Deutschland tatsächlich immer mal wieder Rufe nach einem Streik. Was dran ist an diesen Ideen, diesen Streikideen und wie eine Welt ohne Jazz klingen würde, darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Jazzkritiker Wolf Kampmann. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Hallo.
Ja, Herr Kampmann, zunächst mal die Frage, warum wollen manche JazzmusikerInnen überhaupt in den Streik gehen und was hätte das für Konsequenzen?
Ja, der Jazz ist ja in Deutschland sehr stark abhängig von öffentlichen Subventionen und die fließen auch auf breiter Ebene. Also sowohl der Bund als auch die Länder, als auch die Kommunen haben zahlreiche Fördertöpfe geöffnet. Es gibt zahlreiche Stipendien und Preise. Aber immer mehr Jazzmusiker sind in Deutschland ansässig und aktiv und auch gerade wegen dieser Fördermaßnahmen und Subventionen kommen Jazzmusiker aus der ganzen Welt nach Deutschland. Und insofern wird das Stück vom Kuchen für jeden Einzelnen und jeder Einzelne natürlich immer kleiner. Und genau das ruft diese Interessenvertretungen auf den Plan. Die sagen, so kann es nicht weitergehen. Die Künstlerinnen und Künstler müssen von ihrer Musik leben können. Ich persönlich glaube ja nicht, dass jemals ernsthaft über einen Streik nachgedacht wurde, weil die sich ja auch ins eigene Fleisch schneiden würden als Freiberuflerinnen und Freiberufler. Aber das Wort ist zumindest öfter mal gefallen. Und ich glaube, da geht es hauptsächlich um einen Warnruf an die Politik. Aber mal ehrlich, was soll so ein Jazzstreik bringen, ja? Im Vergleich zu Streiks von Piloten oder Lehrerinnen und Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern oder Pflegepersonal oder dergleichen. Mhm. Ja. Das heißt ja auch nicht, dass wenn die Jazzmusikerinnen und Musiker streiken, es keine Musik mehr geben würde oder selbst genug Jazz wäre noch da, auf den man zurückgreifen könnte.
Mhm. Geht es da um mehr Geld oder also was wollen die eigentlich? Also letztlich?
Letztendlich geht es um Geld, ja.
Nun, wenn man so einen Streik androht, muss man sich ja doch vorher ja wenigstens mal so ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie realistisch das wäre. Also Sie haben schon gesagt, ja eigentlich können Sie es gar nicht, aber gibt es denn vielleicht irgendwelche historischen Vorbilder für so ein Szenario?
Ja, die gibt es durchaus, mehrere sogar. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der sogenannte Recording Ban. Der hat von 1942 bis 1944 für knapp 2,5 Jahre fast die gesamte amerikanische Musikindustrie lahmgelegt. Der Grund war, dass Schellack zum kriegswichtigen Rohstoff erklärt worden ist während des Zweiten Weltkriegs. Deshalb gab es einen Engpass und die Musikgewerkschaft AFM hat dann die Musikindustrie bestreikt. Fast alle Labels mit Ausnahme des Labels V-Discs, das dem Verteidigungsministerium angehört hat. Dem verdankte übrigens Glenn Miller seinen kometenhaften Aufstieg, weil der konkurrenzlos war, weil er auf diesem Label gewesen ist, ja, während alle anderen keine Plattenaufnahmen machen konnten in dieser Zeit. Dieser Streik bezog sich zwar nicht nur auf den Jazz, sondern auch auf alle anderen Musikrichtungen und hatte auch wenig Auswirkungen auf den Live-Betrieb, aber die Folgen davon, die spüren wir bis heute, weil einfach ganz wichtige Aufnahmen fehlen, die gemacht hätten werden können von den großen Bands der damaligen Zeit und da klafft eben eine große Lücke. Das Ganze hatte auch wenigstens einen positiven Aspekt gehabt, nämlich die Plattenindustrie wollte sich nicht weiter unter Druck setzen lassen, hat deshalb einen neuen Rohstoff entwickelt. Das war das Vinyl und davon profitieren wir ja wiederum bis heute.
Wieder, ja, muss man ja sagen. Trotzdem, wenn man nun wirklich streiken würde, dann muss man ja von irgendwas leben. Also was gibt es da für Alternativen? Wie gut sind die Jazzmusiker und Musikerinnen auf so eine Situation eigentlich vorbereitet?
In der Hinsicht können wir vielleicht von den Amerikanern lernen. Also da waren ja die Grenzen zwischen Jazz und Pop schon immer fließend gewesen. Wenn man sich die ganzen Standards anguckt, das waren hauptsächlich Musical-Melodien gewesen, also Pop-Melodien der damaligen Zeit. Und es gab auch immer wieder Jazzmusiker, die eigentlich lieber Popstars sein wollten. Ja, ich hatte mich mit Wayne Shorter kürzlich unterhalten, mit dem berühmten Saxophonisten, der sagte, schon 1959 hat er sich mit anderen Jazzmusikern darüber unterhalten, dass es diese Musik nur noch ungefähr 20 Jahre geben würde, und die haben sich über Alternativen Gedanken gemacht. Miles Davis hat immer Leute wie Jimi Hendrix oder Michael Jackson bewundert und beneidet und wollte genauso sein wie die, hat versucht, ein großer Popstar zu werden. Und ein weiteres Beispiel ist der große Afrofuturist Sun Ra. Der hat in den 80er Jahren versucht, Anschluss an die Hip-Hop-Szene zu kriegen, wollte mit dem Song Nuclear War sogar in die Top 10 der Popcharts. Da ist er natürlich krachend gescheitert. Aber schon 1966 hat er da erste Vorstöße unternommen. Unter dem Pseudonym The Sensational Guitars of Dan and Dale hat er das Surf-Album Batman and Robin rausgebracht. Und da hören wir jetzt mal rein.
Ja, so hört sich das an, wenn sich die Jazzmusiker dem Jazz verweigern und in Richtung Pop gehen. Das war der US-Pianist Sun Ra mit dem Batman-Thema aus dem Jahr 1966. Sie hören Deutschlandfunk Kultur, die Tonart, im Gespräch mit dem Jazzkritiker Wolf Kampmann. Wir haben gesprochen über einen möglichen Jazzstreik in Deutschland und über die musikalischen Alternativen, die es da so gäbe. Den Hip-Hop haben Sie angesprochen, Herr Kampmann. Der wird ja in jüngerer Zeit immer öfter mit dem Jazz in Verbindung gebracht. Wäre das eine Alternative?
Ich habe mich vor ein paar Jahren mal mit Robert Glasper unterhalten, einem Pianisten, der nicht nur sehr Hip-Hop-affin ist, sondern auch an vielen Hip-Hop-Produktionen beteiligt war, und fragte den nach den Gemeinsamkeiten von Jazz und Hip-Hop. Und der reagierte so ein bisschen genervt und meinte, was ich damit meinen würde. Als ich dem das dann versuchte zu erklären, wurde der immer ungeduldiger und fiel mir ins Wort und sagte, Jazz ist Hip-Hop und Hip-Hop ist Jazz. Und das wird auch immer so bleiben, und das war auch schon immer so. Fand ich ein bisschen komisch, weil Hip-Hop gibt's ja erst seit 1979. Aber tatsächlich, wenn man so ein bisschen in der Jazzgeschichte bohrt, dann sieht man eben, dass es doch bestimmte Erscheinungen im Jazz schon immer gab, die dem Hip-Hop sehr ähnlich waren. Scat-Gesang ist eine Sache, oder die ganze Jazz-Poetry von Gil Scott-Heron zum Beispiel. Ist eine andere Geschichte. Das ist sicherlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks, aber im Hip-Hop findet sich auf jeden Fall eine ganze Menge, was man als Jazzhörer auch ganz gut finden kann.
Nun haben Sie schon gesagt, also Robert Glasper sagt, Jazz ist Hip-Hop, aber es gibt ja durchaus Jazzhörerinnen und Hörer, die nicht unbedingt Freunde des Hip-Hops sind. Wenn wir jetzt mal also hypothetisch von einer Welt ohne Jazz ausgehen, welche Ausweichmöglichkeiten gäbe es denn noch?
Also ich glaube, in allen Musikrichtungen der zeitgenössischen Art findet sich im Grunde genommen etwas, was dem Jazz ähnlich ist, oder finden sich Spurenelemente vom Jazz. Improvisation, komplexe Strukturen, Virtuosität, hohe Individualität im persönlichen Ausdruck, all das sind ja keine Merkmale mehr, die jetzt nur auf den Jazz zutreffen würden. Zudem zieht sich auch der Spartenhörer immer mehr zurück. Es gibt kaum noch Leute, die nur noch eine Musikrichtung hören, sondern die meisten hören ein ganzes Bündel von Musikrichtungen. Und im Rock, im Pop, im Metal, in der elektronischen Musik, in der zeitgenössischen Klassik, in der Country Music, man kann das beliebig fortsetzen. Überall finden wir Merkmale, die auch auf den Jazz zutreffen, und oftmals sogar dort, wo man es am allerwenigsten vermuten würde. Also ich will mal die Band Deep Purple ansprechen, ja, Legende des Hard Rock beispielsweise. Die haben sich immer als Jazzband im Rockgewand verstanden und auch bezeichnet. Und das hing nicht nur mit ihrer Herkunft zusammen und nicht nur mit ihrer Improvisationsfreudigkeit, sondern teilweise auch damit, wie sie ihr Material generiert haben. Ja, also nehmen wir mal den Song Smoke on the Water, den kennt ja wahrscheinlich jeder. Den wollten sie damals überhaupt nicht veröffentlichen, sondern haben das als persönliches Geschenk für ihren Freund Claude Nobs, den Leiter des Montreux Jazz Festival verstanden. Und der war total entsetzt und hat gesagt, also wenn ihr mir ein Geschenk machen wollt, dann veröffentlicht dieses Ding. Und hat die mehr oder weniger dazu genötigt. Aber der Grund, aus dem die das nicht veröffentlichen wollten, lag wahrscheinlich daran, dass sie dieses berühmte Eingangsriff einfach mal geklaut haben von einem Jazz-Song. Nämlich von Maria Quiet, von Astro Gilberto, das von Gil Evans arrangiert worden ist.
Okay, ja, wir hören dieses Stück jetzt gleich noch. Zunächst mal vielen Dank an Wolf Kampmann. Also wir haben gesprochen über, ja, wie sieht eine Welt ohne Jazz aus, beziehungsweise wo steckt der Jazz vielleicht überall drin? Also auch wenn gestreikt werden würde, irgendwie kommt das dann doch wieder zu uns zurück. Also ehrlich gesagt, ich hoffe mir, dass es den Jazz immer geben wird. Also so eine Szene, in der die Musiker auch wirklich von ihrer Musik leben können.
Ich bin mir da ganz sicher, dass es so sein wird.
Gut, vielen Dank an Wolf Kampmann.